Lieber Herr Direktor, liebe Mitglieder des Kuratoriums der Evangelischen Akademie Bad Boll, vielen Dank, dass Sie mich gebeten haben, heute die Andacht zu gestalten. Vor Ihnen liegt die Zeichnung eines Bestatteten am Berg Karmel im heutigen Israel. Er wurde Moshe benannt, nach dem berühmten israelischen Archäologieprofessor Moshe Stekelis. Moshe Stekelis ist 1967 von uns gegangen, jener Moshe auf dem Bild schon etwa 60.000 Jahre zuvor. Der Moshe, dessen Grablege Sie gerade studieren, war ein Homo neanderthalensis, ein Neandertaler. Noch vor wenigen Monaten hätte man gesagt, dass die Neandertaler leider restlos ausgestorben seien. Doch inzwischen wissen wir es, auch dank des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, besser. Zwischen Neandertalern und jenen Homo sapiens, die damals Afrika verließen, ist es zu gemeinsamen Vorfahren gekommen. Wir, die wir hier sitzen, und auch schon Moses, Abraham, David und Jesus, haben Homo neanderthalensis unter unseren Vormüttern und Vätern und tragen ihre Gene in uns. Moshe, der nur etwa 25 bis 35 Jahre alt wurde und keine Spuren von Verletzungen oder Krankheit aufwies, könnte ein gemeinsamer Vorfahr von uns sein. Er wurde bestattet und der fehlende Schädel könnte ein Hinweis auf eine Sekundärbestattung des Kopfes sein, wie wir ihn auch aus heutigen Bestattungsbräuchen noch kennen. Ob wir von Religiosität oder Protoreligiosität sprechen wollen, schon bei Neandertalern finden wir unzweifelhaft die ersten Hinweise darauf, dass Tote rituell ins Jenseits geleitet wurden. Dass wir heute einen Glauben bekennen und beten können und dass es Menschen gibt, die Kirchen und kirchliche Akademien tragen und finanzieren, verdanken wir Abertausenden von Generationen von Homo sapiens und Homo neanderthalensis, die neben und miteinander zu Homo religiosus evolvierten. Und dieser Prozess ist nicht abgeschlossen, denn auch heute noch geben religiös vergemeinschaftete Menschen ihre Gene und Lehren an durchschnittlich mehr Kinder und Enkel weiter als ihre nicht oder weniger religiös aktiven Nachbarn. Überaus faszinierend ist auch, dass Moshe über ein Zungenbein verfügte, der einzige Knochen des menschlichen Körpers, der nicht mit anderen Knochen verbunden ist. Er ist im Knorpel des Kehlkopfes verankert und dient der Anhaftung von Muskeln, die zum Sprechen notwendig sind. Das bei diesem Skelett gefundene Zungenbein gleicht dem, den wir besitzen, was nahelegt, dass auch Moshe bereits sprechen und singen konnte. Und wo wir dabei sind, lassen Sie uns bitte im evangelischen Gesangbuch das Lied 317 aufschlagen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Wir werden dieses Lied zum Abschluss dieser Andacht singen. Passt es doch perfekt zum Gedenken an Gottes Größe, seine universale Schöpfung und alles, was Odem hat. Für den Moment wollen wir jedoch den Blick auf den Verfasser dieses bedeutenden Chorals richten. Er steht unten, Joachim Neander. Eigentlich hieß seine Familie Neumann, aber weil damals unter den gebildeten griechischen Mode war, hatten die Neumanns ihren Namen in das vornehmere Neander kräzisiert. Der begabte Prediger und Liederdichter Joachim Neander hatte sich oft in ein bestimmtes Tal zurückgezogen und dort gedichtet, komponiert und auch Gottesdienste gefeiert. Leider starb er schon mit kaum 30 Jahren, an Pfingsten 1680, und wurde damit nur etwa genauso alt wie unser Neandertaler Moshe. Weil zwei Jahrhunderte nach Neanders Tod der erste aller Neandertaler in genau diesem Tal entdeckt wurde, erhielt Homo neanderthalensis also den Namen jenes Christen, der das Gotteslob so schön vertonen konnte wie kaum ein zweiter. Karmel und Israel, Moshe, Neander, Jenseits und Gotteslob. Spontan würde ich ja von Zufall sprechen, befände ich mich nicht inmitten christlicher Frauen und Männer, die an der Existenz des Zufalls wohl zweifeln sollten. Oder anders gesagt, wenn Gott der Schöpfer allen Seins und allen Lebens gewesen sein soll, dann ist er auch Schöpfer und Vater unseres Moshe. Dann konnte er Moshes Stimme hören, die Trauer der Hinterbliebenen erspüren, ihre Rituale beobachten und unseren so sorgsam bestatteten Neandertaler im Jenseits in Empfang nehmen. Geben wir es doch zu, es fällt uns schwer, so groß von Gott zu denken. So viel kann sich Gott doch gar nicht gedacht haben, dass er mit der Verwandtschaft Jesu zu uns Homo sapiens, zu Homo neanderthalensis und auch zu allen anderen Tieren und Pflanzen eine Botschaft verbunden hätte, nicht wahr? In unseren Köpfen und Kirchen ist Gott doch häufig naheliegende eine Art pfuschender Handwerker, der zwar ein großartiges Universum geschaffen hat, aber seitdem ständig nachbessern muss. Hier eine Flagelle ans Bakterium schrauben, dort ein erstes Auge formen und dem römischen, noch ungetauften Kaiser im Konzil die richtigen Eingebungen einhauchen, damit das einzig richtige Glaubensbekenntnis entsteht. Das nur begrenzt begabte Gottesbild, das vermeintlich bibeltreue Vertreter des Intelligent Design verkünden, auf mich wirkt es auf groteske Weise dümmlich. Und dann machen wir aus dem Handwerker auch noch gleich einen Kirchenbürokraten, dessen Stellvertreter kaum spüren, sondern ganz genau wissen, welche Texte und Paragraphen für das Diesseits und Jenseits entscheidend sind. Dass sich Neandertaler und Sapiens nach Jahrhunderttausenden der Trennung doch wieder fanden und gemeinsame Kinder zeugten, gemeinsam beteten, kann diejenigen von uns nicht irritieren, die noch am Anfang des 21. Jahrhunderts die Ehe einer christlichen Vikarin mit einem Muslim, auch diese Abrahamssamen, durch sofortige Entlassung der Frau ohne Anhörung ahnden wollen. Dass Gottes Güte und Wahrheit gerade auch hinsichtlich der Liebe größer sein könnten als unsere Formeln und Kirchengesetze, wer würde das schon für möglich halten? Ob Gott wirklich so klein, dumm und engstirnig sein, wie wir ihn oft machen, müssen wohl Theologinnen und Theologen klären. Zu ihrer Verteidigung mag ich jedoch anführen, dass Vertreterinnen und Vertreter aller empirischen Wissenschaften längst Bereiche erschlossen haben, die unsere evolvierten Gehirne und Erkenntnisapparate überfordern. Physiker wissen längst, dass Atome und Quanten keine bunten Kügelchen sind. Aber anders können wir als Menschen sie uns kaum vorstellen, und so nutzen auch Physiker hilfsweise für Forschung und Lehre Bilder und Symbole, die von uns wenigstens annähernd erfasst werden können. Macht es eine gute Predigerin? Macht es die Bibel denn wirklich völlig anders? Und seit Einstein, dessen Synagoge wir in Ulm gerade wieder aufbauen, wissen wir auch, dass Raum und Zeit unseres Universums miteinander verschränkt sind. Wenn Gott das räumliche Universum geschaffen hat, dann schuf er auch die Zeit, steht über Raum und Zeit. Und wir haben trotz jahrzehntelang und milliardenschweren Aufwands noch nicht einmal einen echten Schimmer, ob es überhaupt sinnvoll ist, von einem davor zu sprechen. Das hindert uns jedoch kaum daran, den Anspruch zu erheben, Gott mit unserem kausalen Denken verstehen und diskutieren zu können. Dass er über aller Zeit stünde und uns auch mit dem Schicksal von Mosche vor 60.000 Jahren und dem Tyrannosaurus Rex vor 65 Millionen Jahren etwas mitteilen könnte, das übersteigt meistens unsere Vorstellungskraft. Dabei gab es durchaus Theologen, die von Gott Größeres zu denken wagten. Nikolaus von Cues, Cusanus im 15. Jahrhundert, und ein Jahrhundert später Giordano Bruno entwickelten bereits eine theologische Relativitätstheorie, nach der das Universum keinen anderen Mittelpunkt als Gott habe und alles Leben nicht nur dieser Erde, sondern aller Leben hervorbringenden Planeten auf Gott zustrebe. Beide kamen vor diesem Hintergrund zu der Auffassung, dass religiöse Intoleranz das Ergebnis eines lächerlich verkürzten Gottesglaubens sei. Über den Fund des bestatteten Mosche hätten sie sich sicher gefreut. Der frühere von beiden wurde zum Kardinal, der spätere in Rom auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wir ahnen Gottes Größe, aber haben ihn dann doch lieber eine Nummer kleiner. Und so möchte ich diese Andacht mit einem Satz schließen, mit dem ein bedeutender Theologe einst sein bedeutendstes Werk schloss. Sie haben sicher von ihm gehört, sein Name war Charles Darwin. Gerne wird er von selbsternannten Darwinisten verschämt als Naturforscher bezeichnet. Dabei hat er in seinem ganzen Leben nur einen einzigen Studienabschluss vorzuweisen, jenen in anglikanischer Theologie. Allerdings war dies in einer Zeit, in der ordentliche Theologen und auch die ersten Theologinnen wie Antoinette Brown Blackwell noch tatsächlich empirische Forschungen betrieben und den lernenden Dialog mit den Natur- und Kulturwissenschaften suchten, statt sich in frommen Winkeln zu verstecken. Und so brachte der Theologe Darwin nicht nur eine brillante Theorie samt Hypothesen zur Evolution der Religiosität hervor, die Entdeckung von Mosche hätte ihn gefreut, sondern er hielt auch sein ganzes Leben daran fest, dass Gottesglauben und Evolution selbstverständlich vereinbart seien. Viele seiner evolutionären Mitentdecker, Freunde und Unterstützer waren evolutionäre Theisten und aktive Christen. Darwins eigene Glaubenszweifel wurzelten in der Theodizee-Frage, dem Problem des Bösen in der Welt. Besonders der lange, qualvolle Todeskampf seiner kleinen Tochter Annie ließ ihn an einem guten Schöpfer zweifeln. Wer das nicht nachvollziehen kann, hat vielleicht weder seinen Hiob noch den letzten Schmerzensschrei Jesu am Kreuz vernommen. Dieser Darwin also schloss ab der zweiten Ausgabe sein bedeutendstes Grundlagenwerk, die Entstehung der Arten, mit dem folgenden Satz. Es ist wahrlich eine großartige Ansicht, dass der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder nur einer einzigen Form eingehaucht habe. Und dass, während dieser Planet den strengen Gesetzen der Schwerkraft folgend sich im Kreise schwingt, aus so einfachem Anfang sich eine endlose Reihe immer schönerer und vollkommenerer Wesen entwickelt hat und noch fortentwickelt. Lassen Sie uns in diesem Sinne Gott für einen Moment für so groß halten, dass er auch um Mosche war. Und gemeinsam lobet den Herrn von Joachim Neander anstimmen.